Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Volkswagen will Ende April die Autoproduktion wieder hochfahren. Und das Corona-Kabinett der Bundesregierung verkündete gestern, wir haben es ja schon gehört, kleinere Geschäfte sollen wieder aufmachen dürfen, sofern sie Maßnahmen zum Infektionsschutz umsetzen. Die Lockerung des Lockdowns, die nimmt also allmählich konkrete Gestalt an. Klar ist aber auch, sie wird sicher nur schrittweise und mit Augenmaß erfolgen, um jederzeit zurückrudern zu können, sofern die Zahl der Neuinfektionen wieder rasant steigen sollte. Um halbwegs auf der sicheren Seite zu bleiben, sollen die strikten Kontaktbeschränkungen auf jeden Fall bis 3. Mai aufrechterhalten bleiben, also noch mindestens 2 Wochen. Und danach könnten dann wohl auch die Schulen zum Teil wieder öffnen. Vieles von dem, was die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten gestern beschlossen haben, das findet sich so oder so ähnlich in einer Stellungnahme, die die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am Ostermontag veröffentlicht hat. Dirk Brockmann, Professor für theoretische Biologie an der Berliner Humboldt-Universität, ist einer der Autoren dieser Roadmap für die Rückkehr zur Normalität. Und ich habe ihn gestern Abend gefragt, wie er die neuen Vorgaben von Bund und Ländern bewertet.
Ganz allgemein kann man sagen, dass mit den Maßnahmen und den Entscheidungen erstmal in die richtige Richtung gegangen wird. Das heißt, es wird überlegt, wie man schrittweise wieder in die Normalität zurückfinden kann, aber gleichzeitig dabei auch zusätzliche Maßnahmen, die sozusagen die Lockerung, die ja dann durchgeführt werden, wieder kompensieren können, damit man die Zahl der Neuinfektionen auf ein sehr niedriges Niveau bringen kann. Dafür sind halt noch zusätzliche Maßnahmen notwendig.
Wenn man sich die Stellungnahme der Leopoldina vom Ostermontag durchliest, steht da unter anderem die Vermittlung eines realistischen Zeitplans und eines klaren Maßnahmenpakets zur schrittweisen Normalisierung erhöhen die Kontroll- und Planbarkeit für alle. Da steht auch, die Wiedereröffnung der Bildungseinrichtung sollte so bald wie möglich erfolgen. Und da steht auch, das öffentliche Leben könnte schrittweise wieder normalisiert werden, vorausgesetzt, dass die Zahl der Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau stabil bleibt und die bekannten Infektionsschutzmaßnahmen diszipliniert eingehalten werden. All das findet sich mehr oder weniger 1:1 so in dem, was die Regierung und die Länder heute beschlossen haben. Ist das ein Erfolg aus Ihrer Sicht?
Ich würde das einfach als eine vernünftige Entscheidung betrachten. Also diese Ideen sind ja sowas wie eine Roadmap gewesen. Das heißt, durchdachte Vorschläge, die, wenn man sie befolgt, durch einen Erfolg gekrönt werden. Und Erfolg heißt einfach, dass wenn man sozusagen eine Lockerung macht, dass man dann zusätzlich auch nicht vergisst, dass man weiterhin diszipliniert sich verhält, auf Abstand achtet und gegebenenfalls halt durch andere Hilfsmittel, die sozusagen die Reproduktionszahl, das ist die wichtige epidemiologische Größe, noch weiter drückt, sodass dann auch gewährleistet ist, dass die Fallzahlen, die jeden Tag reinkommen, zurückgehen.
Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter infiziert, und die muss unter 1 gedrückt werden. Kann man das so zusammenfassen?
Genau, die muss unter 1 gedrückt werden. Das muss man sich so vorstellen, wenn jetzt, sagen wir mal, 1000 Infizierte da sind und jeder dieser Menschen im Durchschnitt weniger als eine andere Person infiziert, dann sind es in der nächsten Generation weniger als 1000 und dann wieder weniger und dann wieder weniger. Und so, das ist der Mechanismus, wie halt die Fallzahlen immer weiter fallen können. Und genau das Gegenteil ist halt der Fall, wenn diese Zahl größer als 1 ist, dann würden die Fallzahlen immer steigen. Und momentan sind wir so an diesem kritischen Wert um 1, weshalb in Deutschland eigentlich jeden Tag in etwa immer die gleiche Anzahl von Neuinfektionen auf einem relativ hohen Niveau sich stabilisiert hat. Und wenn das unter 1 geht, dann fallen diese Zahlen.
Kommen wir ein bisschen auf die Kriterien zu sprechen, die erfüllt sein müssen, dass all das, was dann heute beschlossen würde, auch tatsächlich eintreten kann. Sie haben es gerade schon angerissen, die Reproduktionszahl muss sinken. Was verbirgt sich denn ganz konkret hinter so einer Formulierung, wie sie in dem Leopoldina Statement steht? Die Zahl der Neuinfektionen stabilisiert sich auf niedrigem Niveau. Derzeit haben wir ja weit über 1000 Neuinfektionen pro Tag. Wie weit müssten wir runterkommen? Auf Hunderte oder nur Dutzende?
Na, substanziell viel, also eher so im Bereich Hunderte. Man muss sich das ja so vorstellen, dass wenn das erfolgreich gelingt, diese Reproduktion runterzudrücken, dann werden sehr schnell die neuen Fallzahlen fallen. Aber man kann sie natürlich nicht so einfach auf Null runterdrücken, weil ja Deutschland nicht isoliert ist. Die ganze Welt ist ja über Verkehr verkoppelt. Das heißt, wenn man es selbst auf Null drückte, müsste man es da ja halten und gewährleisten, dass keine neuen Fälle reinkommen. Und das gilt für alle Länder weltweit. Im Prinzip muss man das weltweit machen. Da das nicht gelingen wird, das sieht man ja auch in China, wo wir viele Fälle hatten, das hat sich dann stabilisiert, oder in Südkorea, und dennoch passieren da immer neue Infektionen, aber auf einem geringen Niveau. Das heißt, hier muss das Ziel sein, dass man eher so in den 100er-Bereich kommt oder gegebenenfalls noch weiter nach unten. Und dann kann man sehen, ob man das auf dem Niveau stabilisieren kann.
Atemschutzmasken könnten möglicherweise ein bisschen helfen, die Zahl der Neuinfektionen zu reduzieren. Das belegen jedenfalls verschiedene Studien, weil sie schützen sozusagen andere Menschen vor den Viren, die man vielleicht selber schon in sich trägt. Nun haben die Leopoldina-Experten und sie auch ja gefordert eine Maskenpflicht, unter anderem im öffentlichen Nahverkehr. Dazu wollte sich die Politik jetzt noch nicht durchringen. Es soll in Geschäften eine starke Empfehlung dafür geben, Atemschutzmasken zu tragen, aber keine Pflicht. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
Na, dafür kann es natürlich viele Gründe geben. Es ist ja sozusagen ein qualitativer Unterschied, wenn ich Menschen auffordere oder nahelege, mach das, oder wenn ich sie dazu verpflichte. Generell ist es, denke ich, eine gute Idee. Man sieht das ja auch bei immer mehr Menschen, wird es zur Norm, dass sie mit so Mund-Nasen-Schutz in die Öffentlichkeit gehen. Wenn sich sowas als eine Norm etabliert, ist das sehr begrüßenswert, weil der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass wenn der größte Teil der Population das macht, über einen längeren Zeitraum auch, dass die Basisreproduktionszahl eben noch weiter gedrückt werden kann. Und sie muss ja, wie gesagt, nur unter diesen kritischen Wert. Und dann erübrigt sich das von alleine. Und deshalb ist es wichtig, dass sozusagen in der Bevölkerung die Bereitschaft dazu existiert, das zu machen. Und ich denke, das wird sich auch durchsetzen. Bei einer Pflicht heißt es ja auch immer, wenn man so eine Pflicht einführt, dann muss auch gewährleistet sein, dass die Bevölkerung dieser Pflicht nachkommen kann. Und das bedeutet eben, dass auch Masken zur Verfügung stehen. Und die Idee, denke ich, einer Freiwilligkeit bedeutet, dass halt die Menschen halt auch zum Beispiel sich Community-Masken selbst stricken können und auf anderem Wege irgendwie an Mund-Nasen-Schutz kommen. Da gibt es schon auch Gründe dafür, das so zu machen. Aber dass sie auch eine Pflicht verrichtet haben, mag daran liegen, dass es gegebenenfalls schwierig sein wird für Menschen, sich mit Masken auszustatten.
Sprechen wir noch über das Monitoring der aktuellen Infektionszahlen. Da fordert die Leopoldina ja eine möglichst genaue Kenntnis des aktuellen Status in der Bevölkerung und eine möglichst gute Quantifizierung des Infektionsprozesses. Was meinen Sie damit? Welche Daten müsste man zusätzlich erheben und wie könnte das gehen?
Das ist sozusagen im Kern eine Voraussetzung dafür, dass man zum Beispiel prognostische Modelle anwenden kann, um zum einen bessere Vorhersagen zu machen, auch regional hoch aufgelöst, was die Dynamik angeht, aber auch um zu testen, inwiefern zum Beispiel die Lockerung von Maßnahmen einen negativen Effekt hat, um das sofort zu diagnostizieren oder um auch effektive Maßnahmen genau identifizieren zu können. Wenn man zum Beispiel regional jetzt anfängt, Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dann wird das einige Wochen später dann auch schon Effekt zeigen und sowas muss man halt in Realzeit hoch aufgelöst messen können. Und eine Methode sind dazu natürlich weit intensiver zu testen und auch genauer zu testen, aber auch Methoden aus der digitalen Epidemiologie zu verwenden. Also Daten, die zum Beispiel gewonnen werden durch die Corona-Datenspende, die das RKI gestartet hat letzte Woche. Mehr als 400.000 Menschen ihre Fitness-Tracker-Daten anonymisiert an das RKI übermitteln und aus diesen Fitness-Tracker-Daten kann man zum Beispiel Fiebersymptomatik schätzen und damit kann man sehr viel genauer, das ist jedenfalls die Hoffnung, die Dunkelziffer schätzen und zwar in Realzeit. Das sind so die Ideen, die da aufgelistet worden sind. Also, dass man verschiedene Wege findet, um ein besseres Bild in Realzeit zu haben, was den Infektionszustand der Bevölkerung angeht. Und das sind alles Mittel, die nicht alleine greifen, sondern halt im Zusammenschluss quasi als Gesamtpaket, als eine Werkzeugkiste, um das besser zu bewerten.
Informationen und Einschätzungen waren das von Professor Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin. Er war Co-Autor der am Wochenende veröffentlichten dritten Ad-hoc-Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.